jetzt arbeite ich zur Universität, wo ich nie mehr. Ich bin ein dieser Rentner, die die Welt ruiniert. Aber britische Rentner mit sehr geringer Rente. Wir ruinieren nichts. Ich fange mit Unsicherheit an, weil der Kampf gegen die Unsicherheit ist eine Hauptsache des Wohlfahrtsstaats. Die heutzutage wieder steht zur Tagesordnung. Auch vielen Dank. Die Unsicherheit ist unvermeidbar. Ein Leben ohne Unsicherheit würde ein Leben wie im Sowjetischen Union sein. Nichts geschieht. Und man hat einen Rigidismus. Deshalb müssen wir die Unsicherheit haben. Es ist eine Herausforderung für uns alle. Aber die Kapazität der verschiedenen Menschen gegen die Unsicherheit zu verteidigen, ist ganz verschieden. Für die Reiche ist es möglich, in den Finanzmärkten zu spielen und mit Risikomarktmärkten zu spielen. Für normale Menschen, für die Geschnittsmenschen, ist das gar unmöglich. Und sie können nicht gegen die Unsicherheit verteidigen ohne Hilfe. Und es ist wichtig, dass wir die Herausforderungen der Unsicherheit konfrontieren und nicht vermeiden. Weil wir müssen Veränderungen in der Wirtschaft haben. Wir können nicht bestehen, auch dass wir dieselbe Stelle den ganzen Leben halten können. Deshalb haben wir Unsicherheit nötig. Deshalb haben wir Verteidigung gegen die Risiken der Unsicherheit. Das ist der Hauptargument für den Wohlfahrtsstaat in einer Periode, die große Veränderungen, große Drohungen und Schwierigkeiten. Aber das ist nur eine defensive Verteidigung, defensive Defense des Wohlfahrtsstaats. Es gibt auch andere Argumente, die mehr positiv, mehr konstruktiv sind. Und das ist, es ist gewisse Typen des Wohlfahrtsstaats, nicht allen, das ist die Hauptfrage, gewisse Aspekte des Wohlfahrtsstaats, gewisse Typen des Wohlfahrtsstaats können positive Faktoren für die Wirtschaft sein. Die defensive Politik gegen die Unsicherheit auch kann die Wirtschaft helfen, wenn es leichter macht, dass die Leute die Unsicherheit annehmen können. Aber es gibt andere. Neulich gibt es eine interessante akademische Literatur von Sachverständigen in verschiedenen europäischen Ländern über die sogenannte Social Investment Welfare State, also der Wohlfahrtsstaat für soziale Investitionen. Das besteht auf gewisse Aspekten einer Wohlfahrtsstaatspolitik, Active Labor Market Policy, aktive Arbeitsmarktpolitik, Bildungspolitik, und auch Kinderpflegepolitik. Die Kinderpflegepolitik ist vielleicht nicht selbstverständlich, aber um einen großen Anteil der Bevölkerung im Arbeitsmarkt zu haben, ist es nötig, dass die Frauen im Arbeitsmarkt stehen. Und das verstehen fast fast aller heute. Weil es ist nicht die Sache, dass um voll Beschäftigung zu haben, sollten wir eine sehr geringe Bevölkerung in der Wirtschaft haben. Wir haben gelernt, es ist nicht wahr. Es ist nicht wahr, dass wenn wir niedriger, älter von Ruhestand, eine geringe Menge von Immigranten und eine geringe Menge von Frauen im Arbeitsmarkt und kurze Arbeitsstunden, mit solchen Maßnahmen können wir alle voll beschäftigen haben. Es ist ganz, ganz invers. Es ist, je mehr Menschen arbeiten, je mehr Arbeit machen sie. Und es ist besonders wahr für Frauen. Also es ist ein Frauenkeynesianismus, dass wenn Frauen arbeiten, eine Frau aus der Hausarbeit tritt und ihm bezahlte Arbeit geht, macht sie auch Arbeit für normalerweise für andere Frauen. Die Haushaltsarbeit eine Teil des Arbeitsmachts wird und nicht etwas außerseits der Wirtschaft. Und Kinderpflegepolitik, nicht nur Kinderpflegepolitik, Alterpflegepolitik, Krankenpflegepolitik, auch helfen, die Frauen in den Arbeitsmarkt zu treffen, weil es ist ein Aspekt des Problems der griechischen Wirtschaft, dass man erwartet, dass wenn es irgendeine Arbeit von Pfleger für Eltern, für Kranken, Familienmitglieder, auch für Kinder, muss die Frauen der Familie diese Arbeit tun und deshalb können sie nicht im echten Arbeitsmarkt treten. Deshalb ist die Kinderpflegearbeit ist ein Aspekt der wirtschaftsfreundlichen Sozialstaats. Und diese sogenannte Social Investment Welfare State ist eine Idee, der versucht zu beweisen, dass das Wohlfahrtsstaat ist nicht nur ein Hindernis zur Wirtschaft, aber kann es der Wirtschaft helfen. Aber nicht alle Aspekte des Wohlfahrtsstaats. Ja. Es sind bestimmte Typen der Sozialpolitik. Es gab während der Anfang dieses Jahrhunderts gab es allmählich ein Verständnis dieser Ideen. Während der 90er Jahre gab es eine Orthodoxie, dass nur eine Deregulierung des Arbeitsmarkts und einen des Sozialstaats als pro-wirtschaftliche Politik gesehen hatten. In der OECD, der World Bank, der IMF, der sogenannte Washington Consensus, sah nur Deregulierung und Abbau des Sozialstaats Politik für die Zukunft orientierte Politik. Allmählich das hat verändert. Die World Bank hat die Folgen einer solchen Politik in verschiedenen Ländern des Dritten Welt gesehen. Die OECD selbst hat ihre Ideen verändert. Man hat gesehen, dass die besten Wirtschaften der Welt waren die Wirtschaften der nordischen Länder, die größten Wohlfahrtsstaat, die größten Arbeiterbewegungen hatten. Man könnte diese Tatsachen nicht ignorieren. Auch wurde die OECD sehr bekümmert über die wachsende Ebene der Ungleichheit unter den entwickelten Ländern. Und es gab einen Konsens, dass es gab eine Politik der bloße Deregulierung und Abbau, vielleicht war nicht so klug. In der Europäischen Union gab es die Idee der Flexicurity. Das ist eine das ein Spellcheck, nimmt dieses Wort nicht an. Das ist Flexibilität mit Sicherheit. Flexibility and Security. Diese Idee war ursprünglich niederländisch und dänisch, besonders in Dänemark, hat man gesagt, sehen das an einer Politik, Arbeitsmarktpolitik, wo die Arbeiter hatten die Arbeiter geringe Arbeitsrechte, eine bestimmte Stelle zu behaupten hatten. Aber sie hatten auch sehr gute Unterstützung während Perioden der Arbeitslosigkeit. Die Politik hat aber, die europäische Diskurs hat nicht einander wichtiger Aspekt der dänischen und skandinavischen Lage gesehen, und das ist die kräftige Gewerkschaften und ein Vertrauen, dass das System funktionieren will. Besonders wenn man sehr geringe Stellenrechte, Job Rights hat, ist es wichtig, dass man gegen eine Willkürlichkeit des Managements kämpfen kann. Und die Gewerkschaften kann das tun. Also die Gewerkschaften sind ein Teil, für mich sind sie ein Teil der Flexicurity. Aber diese Idee der Flexicurity war eine dieser Politik, die verstehen hat, dass es gibt Aspekte eines Wohlfahrtsstaats, die vielleicht Hindernisse zu der Flexibilität der Wirtschaft wären, wie sehr strenge Arbeitsrecht. Aber diese andere Aspekte, die die Wirtschaft helfen, wie besonders ein gutes Niveau von Arbeitslosengeld. Deshalb war es gewisse Fortschritte nach einer besseren Verständnis der Rolle des Wohlfahrtsstaats. Aber mit dieser Krise ist alles wieder verändert. Wenn man die Bedingungen für Griechenland liest, ist es ein berühmtes Dokument von der Troika, findet man gar nichts über ein Social Investment Welfare State, gar nichts über Flexicurity, gar nichts über die positiven Möglichkeiten des Sozialstaats. Man liest etwas über die Probleme einer Elite, die Steuerhinterziehung macht. Es gibt ein Verständnis der griechischen Lage in diesem Dokument. Aber für Sozialpolitik, Wirtschaftspolitik spricht man nur über Deregulierung und Abbau. Na, was heißt das? Heißt das, dass es gibt im Allgemeinen eine Bewegung gegen die neue Denkung des Anfangs dieses Jahrhunderts. Sagt man das im Allgemeinen, sollten wir alle zurück zur Politik der Deregulierung abkehren. Das wäre seltsam. Warum sind wir in dieser Krise? Wir sind in dieser Krise, weil eine reine neoklassische Wirtschaftswissenschaft uns gesagt hat, dass es unmöglich wäre, dass die neuen Finanzmärkte der anglosächsischen Welt schrecken könnten. Ganz unmöglich. Und das ist mathematisch, Sie haben das ja gelesen. Ja? Deshalb 2008 geschah nicht. Und diese selbe Lehre ist die Lehre, die uns sagt, dass wir haben nur Deregulierung und Abbau nötig. Die Lehre ist gescheitert, deshalb müssen wir mehr von ihr haben. Oder sagt man etwas anderes? Sagt man, ich spreche jetzt nur über die Länder mit diesen Problemen in Südeuropa. Sagt man das, ja, für die Nordischen, für die Deutschen, vielleicht die Österreicher, die Niederländer, vielleicht für die Franzosen, das ist ein bisschen problematisch. Für ihnen, ja, sie können ihre Wohlfahrtsstaat haben, ja. Wenn sie auf diese Weise tun können, ja, kein Problem. Für diese andere aber Griechenland besonders, und Griechenland ist ein Sonderfall. Griechenland, Italien, Spanien, Portugal, Irland ist ein bisschen verschieden. Für diese, sie können keine solchen Investmentwurfestung haben. Für diese, diese Pfad ist unmöglich. Sie haben ihre Chance gehabt, sie haben es verloren. Deshalb müssen sie was? Das ist das Problem. Weil eine Politik der großen Deregulierung und der Politik des geringen Wohlfahrtsstaats behauptet, dass man immer nur auf der Basis von Arbeitskosten im Wettbewerb eintreten. Das war die Politik dieser Länder bis den 19 Jahren. Besonders für die Sektoren wie Textil und Kleidung, die für alle diese Wirtschaften sehr wichtig war. Man spricht immer mehr als war und ist. Das Idee war, dass sie immer, wenn sie Inflation und so weiter hätten, dann würden sie eine Entwertung der Währung haben, damit sie immer mehr niedrige Kosten als das Rest von Europa und von anderen Staaten haben. Und deshalb waren sie immer Wettbewerb auf der Basis der niedrigen Kosten machen. Aber diese Politik musste zu Ende kommen. Während den 90er Jahren gab es zwei wichtige Ereignisse. Zuerst ist zu Ende ist die Multi-Fiber Agreement zu Ende gekommen. Dies war ein internationaler Agreement, der Exporten von Kleidung und Textil aus der Rest der Welt, besonders in Asien, China, India, Pakistan und so weiter, limitiert. Und das hat einen Protektionismus für die Kleidung und Textilindustrie von Südeuropa. Nicht nur für Südeuropa, auch für britische und deutsche Seite, aber besonders für Südeuropa. Das müsste zu Ende in den 19. Jahren kommen. Zweitens sind die Länder von Zentral- und Osteuropa, in der Marktwirtschaft. Und sie auch hatten niedrige Arbeitskosten gebracht. Die alte Strategie von Südeuropa auf der Basis der niedrigen Arbeitskosten zu machen, hatte zwei neue große Probleme. Und deshalb hatten sie alle entschieden, dass sie, besonders in Italien, war es eine große öffentliche, reiche Debatte. Ja, sie konnten nie mehr auf dieser Basis Wettbewerb machen. Deshalb mussten sie die Währungsentwertungspolitik vermeiden. Deshalb wollten sie den Euro. Aber mit dem Euro konnten sie keine Devaluierung in der Entwertungsstrategie haben. Und sie mussten ein Währungsniveau behalten. Deshalb dachten sie, mussten wir diese Hohenfahrt zu einer Wirtschaft machen. Und die Sachverständigen hatten sie gesagt, ja, es ist wahr, die neue Europäische Bank hat natürlich nur eine geringe Tagesordnung. Es ist keine Intervention in der internen Fiskalpolitik der Staaten. Sie müssen nur einige einfache Regeln behalten. Sie sind alle frei. Und das war falsch. Ja. Es genügt nicht, weil die Länder des Osteuropa hinter dem Euro ihre alten Politik vorgefahren hatten. Sie hatten keine wachstumsfreundlich, wirtschaftsfreundlich Wohlfahrtsstaaten gebaut. Sie hatten nur, wie wir erst haben in Italien vielleicht, sie hatten nicht generöse Wohlfahrtsstaaten in diesem Fall der Welt. Sie haben aber Wohlfahrtsstaaten, die nicht fähig sind. Sie sind nicht für diese neue Kompetenzen eines Wohlfahrtsstaats fähig sind. Und sie haben, ich hatte gesagt, dass in allgemein die Länder mit ziemlich geringer, mäßiger Niveaus von Arbeitsrecht, von Job Protection Rights, aber sehr generöse Arbeitslosgeld besser machen als andere Länder. In Südeuropa ist es ganz anders. Sie hatten sehr geringe Niveaus von Arbeitslosengeld, sehr gering, besonders in Italien. Aber sie haben große Arbeitsrechte für die schon einen Arbeitsplatz haben. Und das ist das Problem. Sie verteidigen die Arbeitsplätze für eine Stelle hat, weil sie eine so geringe Arbeitslosengeld haben und sie fürchten Gehören von Arbeitslosigkeit. Und das hilft nicht die Veränderung. Sie haben Wohlfahrtsstaaten, die besonders zu Transfer Payments, zu Unterstützungsgeld machen, mit sehr weniger öffentlichen Dienstleistungen. Die Dienstleistungssektor von Pflegesektor und so weiter unterstützen besonders die Arbeit der Frauen. Dieser Typ der Politik haben sie nicht. Es gibt so viele Weise haben sie nicht die Sozialpolitik, die ihnen helfen könnte. So, was können sie jetzt tun? Aber wenn man sagt, ihr Wohlfahrtsstaat, ihr Arbeitsrecht, ihr Arbeitssystem funktioniert schlecht. Es gibt zwei Alternativen. Ja. Sie müssen alles abbauen und gar nichts haben. Oder sie sollten etwas neu schöpfen. Die erste ist, was man ihnen gesagt hat. Die zweite, wenn es ist hoffnungslos. Es macht diese Länder mit China, mit Slowakien, besser ein bisschen verschieden mit Slowakien oder mit China, wenn sie machen. Sie bringt sie in einen Wettbewerb, dass ihr Niveau der Lebensstandards sehr bedroht. Was können sie tun? Es sind drei Möglichkeiten. Die sind nicht Alternativen, aber drei Möglichkeiten. Die erste ist, dass es gibt Hilfe von Europa, von der Union, das heißt von Deutschland. Das ist das, die Hilfe, die Bedingungen sind nicht die gegenwärtigen Bedingungen. Das ist nur für Abbau und Deregulierung. Aber für Veränderung. Sie können Hilfe von Europa haben, wenn sie die Struktur ihrer Wohlfahrtsstaat verändern, sodass damit es eher ein wirtschaftshelfender Wohlfahrtsstaat wird. Das ist nicht leicht. Auf zwei Gründe. Man kann verstehen, warum vielleicht es gibt eine Präferenz für die Schullehrlingswirtschaftstheorie, das wir haben in den Dokumenten des Projekts. Der erste Grund ist, es ist sehr einfach, beim Einfachen zu sagen, der reguläre Abbau. Das ist einfacher. Sehr klar. Wenn man sagt, sie müssen einen Social Investment of the State bauen, Flexicurity haben. Das heißt keine allgemeine Medizin, dieselbe für alle, wie die Deregulierungspolitik. Weil alle Länder sind verschieden. Und es genügt nicht, dass Griechenland eine Kinderpflegepolitik morgen hätte. Das würde nicht die Lage der griechischen Frauen augenblicklich verändern. Die Länder sind verschieden, sie haben verschiedene Wirtschaften, sie haben verschiedene Gesellschaften. Und man muss bestimmte Politik für jene machen. Und das ist schwer, das ist schwierig. Es ist keine einfache Mitteilung. Und zweitens, hier würde eine größere Intervention in der inneren Politik der Staaten viel größer als die gegenwärtige Lage. Und ohne eine Intervention dieser Art werden sie gar nichts tun, die Wettbewerb mit China zu vermeiden. Und deshalb sage ich mit Frau Merkel, wir brauchen mehr Europa. Echt Föderalismus. Wenn alle Teil der europäischen Familie sind, können wir Hilfe erwarten, aber Hilfe kommt mit Bedingungen. Und die Bedingungen sollten sein, dass man eine bessere Wohlfahrtsstaat baut. Das ist alles. Zweitens, es ist möglich, ohne eine Hilfe dieser Art, glaube ich, dass es ganz unmöglich sein würde, für diese Länder im Allgemeinen zu verändern. Aber zweitens, man kann eigentlich in Kleinigkeiten könnten diese Regierungen etwas kostenlos tun. Und das ist ein großes Problem dieser Regierung, ist die Abwesenheit des Vertrauens im Staat, in der öffentlichen Politik. Herr Clemens hat gesagt, dass dieses Vertrauen ist erschüttert, während der Krise erschüttert. Es war nicht eher der Krise, gab es sehr wenige Vertrauen. Diese sind Staaten, die nicht war von allem, alle Perioden, aber es gibt besonders dieses Problem der Steuerhinterziehung. Die privilegierten Gruppen, die ihre Länder kontrollieren, die haben fast keinen Beitrag machen. Politische Eliten, die so weit von den Leuten entfernt sind, dass es gibt Zynismus und Misstrauen. Das ist in den Händen diesen Eliten. Die Europäische Union kann gar nicht über das betrügen. Man sieht vielleicht einen Anfang. Die Monti-Regierung in Italien hat die Herausforderung der Steuerhinterziehung angenommen. Es gibt auch ein echter Rechtsstaat. Italien hat während der Berlusconi-Jahre ihren Rechtsstaat verloren. Was haben sie wieder? Es gibt die Hoffnung wahrscheinlich. Viertens, wenn man im Allgemeinen spricht, hat man einige Fälle, besonders für die größeren Länder wie Italien, Spanien, die regional sehr differenziert sind. Was man sagt, wenn man sagt, es gibt Misstrauen, es gibt Steuerhinterziehung, es gibt öffentliche Dienste, die gar nichts für die Wirtschaft tun, gilt das nur für gewisse Regionen. Es gilt nicht für alle. Es gilt nicht für Toskan, für Emilia-Romagna, für Venedig, für Katalonien, für Paese Fascis. Es gibt Regionen in diesen Ländern, die in den Grenzen ihrer öffentlichen Kompetenzen sehr gut funktionieren, die gute Wirtschaften haben, die Wirtschaft und die Politik haben. Und es ist gefährlich, wenn, es ist vor allem auch gefährlich, wenn die schlechte Medizin des ganzen Landes auch annehmen müssen. Zweimal gefährlich war eine allgemeine Politik der Deregulierung, Abbau, können dieser Wirtschaft, der regionalen Wirtschaft, entdrohen, weil sie sind von gewissen Arten von Regulierung abhängig. Und zweitens, wie wir heute in Katalonien sehen, gibt es ein Problem, eine Drohung des Separatismus. Diese Regionen müssen ihren Beitrag zum ganzen Land machen, einen finanziellen Beitrag, aber sie sollten mehr Autonomie haben, im Kontext der allgemeinen Politik sollten sie mehr Autonomie haben, ihre Politik zu behalten, weil sie verstehen, was sie zu tun müssen. Deshalb haben wir einen zweiten Föderalismus nötig. Mehr Europa, mehr Region, mehr Lokalität, mehr Subsidiarität. Das ist eine sehr schwierige es ist keine leichte Sache, weil man weiß nicht im Allgemeinen, groben, was, für welche Kompetenzen, für welche Niveau, für welche Region. Auch alle beide diese Rezepten, die Euro-Föderalismus und National-Föderalismus, drohen die Nationen, die sehr stolz sind und die alle Kraft in sich behalten wollen. Aber ohne eine Vision, dieser eine neue Föderalismus, eine Subsidiarität von Europa bis hin in den Regionen, glaube ich, dass für Südeuropa es unmöglich wird, diese nur eine sehr, sehr schwierige wirtschaftliche Zukunft zu haben. Es war ein großer Erfolg der Europäischen Union in diesen 20 Jahren, ist die Integration von Zentral- und Osteuropa. Ohne die Union, was würde geschehen in dieser Region? Aber heute gibt es eine neue Herausforderung für Südeuropa. Und die neuen Länder von Zentraleuropa sind von diesen Problemen nicht ausgeschlossen. Sie stehen nicht in den Euro, deshalb machen sie ein kleineres Problem. Aber Ungarn ist heute ein sehr problematisches Land. Ist dort in der Mitte von der Union, aber es geht allmählich nach einer Art von Faschismus wieder. Wir haben